Also einen schönen guten Morgen.
Etwas anderes ist mir aufgefallen, also wirst du dir heute das Schnee des einen freut, des anderen leid. Aber mit dem Schnee ist es ja wirklich interessant, oder? Die einen freuen sich, die anderen haben ein Problem, weil wir da heute bei den Nachrichten haben wir gehört, beim Runterfahren, dass in Washington sind so eine Vorzeige vom Präsidenten zusammengestoßen im Schneechaos. Wir sind ja da schon ein bisschen gewappneter. Und ich kann mir auch vorstellen, wie sich der Bürgermeister in Deutschlandsberg, ich glaube, den stehen auch schon die Schweißperlen auf die Stirn, weil jetzt, wenn da viel Schnee ist, dann entstehen einfach mehr Kosten. Und andererseits denkt man sich, wie gut, dass wir jetzt Wetter machen könnten, oder? Sonst würden wir demokratisch abstimmen, schauen, ob die Wirte gewinnen, wer da gewinnt.
Da gab es Tote.
Bei anderen Sachen, manchmal würde man sich wahrscheinlich wünschen, oder? Dass man abstimmen könnte, oder? Zum Beispiel bei den Unwetter in Haiti, bei dem Erdbeben in Haiti, gell, wenn man da was machen könnte. Und da stellt man sich dann natürlich die Frage, wie ist es mit Gott, wenn da sowas passiert, gell? Das ist ja eine Katastrophe, wirklich eine Katastrophe. Und da fällt mir immer die Geschichte von Wilhelm Busch ein, ihr kennt es wahrscheinlich alle, vom Pfarrer Wilhelm Busch. Da war die Zeit nach dem Krieg oder während dem Krieg, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und da hat jemand, ich meine, das war auch eine wilde Zeit, wahrscheinlich schlimmer als jetzt in Haiti sogar, oder ich kann das nicht vergleichen. Und da hat jemand zu ihm gesagt, der da in der Kriegszeit viel Leid erlebt hat, mit deinem Gott will ich nichts zu tun haben, hinweg mit ihm. Wenn ich einmal tot bin, dann werde ich vor Gott hintreten und dann werde ich ihn fragen, was das soll. Und ihr wisst wahrscheinlich, was Wilhelm Busch gesagt hat. Zu diesem Gott werde ich auch sagen, weg mit dir. Denn wenn du nämlich vor Gott trittst, dann wirst du gar nichts mehr sagen. Dann wirst du nur geblendet sein von seiner Größe und dann wird er dich fragen, was hast du mit dem Leben gemacht, das ich dir geschenkt habe. So ähnlich ist es auch beschrieben beim Hiob, wie der vor Gott hingetreten ist. Also, der hat es wirklich, denen ist es schlimm gegangen, schlimmer, als wir uns das vorstellen können. Und wie dann plötzlich Gott mit ihm redet, sagt er nichts mehr, sondern, Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst, nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast mich gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand, die Weisheit. Ja, es ist wahr, ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife, sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Mit dem Gott haben wir es zu tun. Und ich möchte jetzt mit Gebet beginnen. Herr Jesus, wir könnten deine Größe jetzt nicht anschauen, wir würden vergehen. So wie der Johannes, der 3 Jahre mit dir unterwegs war und dann, wie er die in deiner Herrlichkeit gesehen hat, bewusstlos zu Boden gefallen ist. Herr, zugleich sehen wir auch, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, für uns da gestorben bist und dass du uns so gern hast, Herr. Und wir dürfen jetzt da sein, wir haben dich in der ersten Stunde, wir haben singen dürfen, beten, dich loben. Und Herr, wir wollen jetzt was aus deinem Wort hören. Da alles weg, was ich jetzt sage, was ein Blödsinn ist, Herr, und gib nur das in die Herzen weiter, was du willst, Herr Jesus. Ich bitte um den Segen für die kommende halbe Stunde. Amen. Ich wollte euch also jetzt nicht Angst machen oder so, ja, so wild anfangen, sondern einfach eine Art Statusaufnahme. Es gibt also eine zweite Statusaufnahme. Was ist das erste Ziel im Leben eines Menschen? Ja, das fängt an, da möchte ich gut in der Kindergarten, Schule. Aber eigentlich das erste Ziel ist einfach, Gott zu erkennen. Wirklich den Herrn Jesus zu erkennen, was er für angetan hat. Was er am Kreuz für angetan hat und Versöhnung mit dem Vater zu haben. Und was ist dann das zweite Ziel? Ich vereinfache immer, ich weiß, ich habe schon gesagt. Das zweite eigentlich, wenn wir da auf der Erde sind, genau, und zwar so, nach dem Vorbild des Herrn Jesus, denn der Herr Jesus war der einzige Mensch, der auf der Erde so gelebt hat, wie Gott sich dem Menschen, wie er sich uns gedacht hat. Und so soll man eigentlich leben. Und jetzt stehen wir also da. Auf der einen Seite ist Gott und auf der anderen Seite sind wir. Und da kommen wir jetzt zu einem von den zwei Verse, über die ich eigentlich heute sprechen möchte, und zwar Philipper 1, Vers 6. Da schreibt Paulus den Philippern: Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Der wird bei euch, er schreibt das zu Philipper, aber das gilt glaube ich auch für uns, wird er schreiben, Gott selbst wird das Werk zu Ende bringen. Sozusagen nicht, es wird nicht aufhören. Und mit welcher Kraft macht er das? Macht er das so nebenbei? Da möchte ich kurz aus dem Epheser vorlesen. Schreckt euch nicht, es kommen heute viele Bibelstellen, aber ich lese es dann vor. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns den Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Also, der Herr Jesus macht es nicht nebenbei, sondern mit der gleichen Kraft, mit der er auferstanden ist. Kommen uns dann nicht manchmal ein bisschen Zweifel auf? Man merkt die Kraft nicht so, oder? Dann denkt man, das hat er vielleicht den Philippern geschrieben. Mir kommt es so vor, wie in der zweiten Klasse von meiner 8-jährigen Schulausbildung ist der Erzieher bei einem Schülerheim zu mir gekommen und hat gesagt, ja, du wirst sicher die Matura bestehen. Gell? Für mich war das so ein Berg. Boah, 8, noch 7 Jahre, das gibt's ja gar nicht. Gell? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das Problem war, ich habe halt damals müssen auf meine eigene Kraft vertrauen, ob ich das schaffe. Der Erzieher hat das von außen gesehen, aber in dem Fall, das verspricht uns Gott, dieser mächtige Gott, der macht die Zusage. Er wird sich darum kümmern. Ich möchte jetzt noch den zweiten Vers vorlesen. Römer 8, Vers 28. Viele wissen den auswendig. Das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Das ist eine bombastische Aussage, oder? Vor allem, wenn wir daran denken, wer der Vertragspartner ist und wer das gesagt hat. Und wenn er Interesse an dir, an mir hat, dann muss ja das eigentlich stimmen, oder? Aber gibt es nicht manchmal diesbezüglich ein bisschen Anfechtung? Vielleicht geht es euch nicht so, vielleicht geht es nur mir so. Dann stellt sich die Frage, dient mir wirklich alles zum Guten? Naja, vielleicht verstehe ich den, wäre es nicht richtig. Wer liebt denn Gott? Was ist denn, wenn ich Gott nicht liebe, oder? Das ist eine Frage. Oder was bedeutet denn es überhaupt, was Gutes, den zum Guten dienen? Weil, schaut's an, es gibt doch in der Welt so viel Leid, aber nicht nur unter Ungläubigen, sondern auch unter Christen. Christen, Gläubige sind verbrannt worden, sterben heutzutage mehr als früher. Dient es zum Guten? Was ist sein Plan von dem Vers? Was ist Gottes Plan überhaupt? Was ist der Plan für mich? Es könnte sein, dass der Vers zwar stimmt, aber was ist, wenn ich dann sündige? Gehen wir es der Reihe nach durch. Liegt es daran, dass ich Gott nicht liebe? In 1. Johannes 4, Vers 9 und 10 steht, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sündopfer für unsere Sünden. Gott hat uns sehr zuerst geliebt. Uns war er höchstens egal, oder? Manche haben ihn sogar gehasst. Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Kann uns etwas von dieser Liebe jetzt trennen? Das sagt uns Gott zu. Da lese ich in Römer 8, gleich ein bisschen weiter nach dem Vers 28. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Das trifft vielleicht uns weniger zu. Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet, wie Schafe werden wir geschlachtet. Aber dennoch mitten im Leid triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Christus Jesus, unserem Herrn, schenkt. Amen. Vielleicht merkt man das nicht so oft, aber von der Liebe Gottes können uns nichts trennen. Warum man das oft weniger merkt, das ist vielleicht eine andere Frage. Manchmal vergleiche ich das nur mit meiner Ehe, dass erst je mehr Beziehung mit meiner Frau habe, je mehr liebe ich sie eigentlich. Jetzt bin ich also auf der sicheren Seite. Gott hat die Liebe in unsere Herzen ausgegossen und nichts kann uns eigentlich davon trennen. Das ist mir von Gott gegeben, das ist nicht mein Verdienst. Aber wie ist es jetzt mit dem Guten? Es dient uns allen zum Gute. Was ist das Gute? Das ist das gleiche Gute, das dem Philipper steht. Und natürlich ist bei der Frage nach dem Guten, was das ist, oder? Das Gute. Vor längerer Zeit, da hat es mir in der Arbeit sehr angezipft, jetzt ist es wieder momentan so, weil das sehr stressig ist, haben wir gedacht, das wäre doch richtig klasse, irgendwo eine Million zu haben, 2 Millionen. Ich habe den Vers in der Bibel gesucht, lebe weiter als selbstständiger Millionär. Da könnte man eine Menge tun, oder? Man könnte die Gemeinderäumlichkeiten unterstützen, man könnte für Arme was tun und dergleichen. In der Zwischenzeit habe ich gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht gut ist, denn das, was ich als Junger als gut empfunden habe, das würde ich jetzt nicht mehr als gut sehen. Was ist gut? Woran orientieren wir uns da? Da lese ich jetzt schnell eine Stelle vor aus dem Matthäus-Evangelium vom Herrn Jesus. Ist ein bisschen ein anderer Zusammenhang, aber ich nehme es trotzdem. Matthäus Kapitel 19, Vers 19. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus: Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete ihm: Wieso fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Ich brich jetzt da mitten ab. Aha, Gott ist der Maßstab, oder? Was gut ist. Das Gute, das sittlich Vollkommene, wirklich das Vollkommene in Bezug auf Gott. Und was wir uns manchmal schwer tun, ist einfach, wir müssen uns umorientieren. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wir müssen uns also nach Gott ausrichten. Hebräer 12, Vers 2, also das war jetzt aus Römer 12, Vers 2, springe ich gleich weiter zu Hebräer 12, Vers 2. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Dazu muss man natürlich sagen, dass heutzutage Gott anders oder manches anders als gut empfindet, als was wir als gut empfinden. Anscheinend empfindet er das als gut, dass ich keine Million habe. Obwohl es für mich wesentlich bequemer wäre. Also was empfindet Gott als gut? Und der zusätzliche weitere Aspekt ist auch der zeitliche Aspekt. Das hat mir heute so gefallen, der Weisheit letzter Schluss. Ich bin ein Techniker und da ist es ja so, dass da habe ich einmal so gesammelt in der Gemeindezeitung, habe ich so öfter reingeschrieben, was die Leute vor 100 Jahren oder 200 Jahren gesagt haben und was man heutzutage sagt. Also der Lord Kelvin, ein anerkannter Naturwissenschaftler, hat gesagt, dass es nicht möglich sein wird, dass Menschen fliegen können. Das ist unmöglich, physikalisch unmöglich. 10 oder 12 Jahre, ich weiß nicht so genau, später haben die Gebrüder Wright den ersten Flug gemacht. Das ist nur so ein Beispiel. Es gibt so eine Menge Sachen und ich bin mir sicher, dass in 100 Jahren die Leute über unsere Irrtümer lachen werden. Auch zum Beispiel, da hat es vor 40 Jahren, 45 Jahren, hat es ein wunderbares Material gegeben, um das Dach zu decken. Eternit hat es geheißen. Da kann ich mich noch erinnern, wie mein Vater, also weil das für Stahldach, das war so günstig, es war hitzebeständig. Es war wirklich damals das, was man gesagt hat, das ist jetzt ein Werkstoff der Zukunft. Und also hitzebeständig, und da kann man erinnern, wie mein Vater, weil es auch so bequem zum Bearbeiten war, mit der Kreissäge dort gestanden ist und die Ziegel zurechtgeschnitten hat, ist alles so bequem gegangen. Heutzutage weiß man, dass dieses Asbest höchstgradig krebserregend ist. Unsere Erkenntnis ist relativ kurzfristig, auch wenn wir sie uns oft anders einbilden. Wer ist, der den Ratschluss Gottes verdunkelt mit seinem Unverstand? Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, was mir zu wunderbar ist und ich nicht begreifen kann. Oder aus Jesaja, das ist der Ratschluss beschlossen über die ganze Welt und dies die Hand über alle Völker ausgestreckt. Noch einmal aus Jesaja, ich verkündige von Anfang an den Ausgang und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, will ich tun. Das sagt Gott. Es steht aber anders, dass wir, die Menschen, werden vergehen, aber Gottes Wort wird bestehen bleiben. Jetzt wissen wir von Gott, dass er gut ist und dass er einen Plan hat. Mit uns und auch mit dir. Ich wundere mich oft, dass mir das nicht verständlich ist. Da ist mir irgendwann einmal der Vers in Jesaja 55 aufgefallen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Es ist ein Unterschied zwischen uns und Gott. Und denkt zurück, ich habe die meisten Kinder, und da sieht man das ganz klar. Man verbietet den Kindern manches, man erlaubt ihnen manches, weil man weiß, das ist schlecht für die Kinder. Das Kind empfindet es in dem Moment nicht so, weil er sagt, aah! Wir brüllen wahrscheinlich als Erwachsene nicht so, aber manchmal ist es noch so der Fall. Zumindest bei mir, ich spreche nur von mir, euch geht es ja noch besser. Gott hat also einen Plan mit seinen Kindern und der führt im Endeffekt zum Guten. Und der Plan, den hat er vor langer Zeit gefasst und nach diesem Plan und seinem Willen bist du zu neuem Leben berufen, wie es da im zweiten Teil vom Vers 8, 28 steht. In seiner Liebe, ich lese es aus Epheser vor, beschenkte er uns mit Weisheit und Erkenntnis seines Willens. Er hat uns seinen Plan für diese Welt gezeigt, was bis dahin geheim war, wollte er durch Christus ausführen. So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft Christi vereint werden. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als seine Erben eingesetzt, denn was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Er hat dich als Erbe eingesetzt. Eine gute Voraussicht. Irgendwie drängt sich natürlich, wenn man nach dem Guten fragt, auch die Frage nach dem Leid ein bisschen auf, oder? Und ich muss zugeben, ich kann diese Frage nicht beantworten, vielleicht auch, weil es mir zu gut geht. Ja, es ist einfach so. Aber ich möchte doch eine Geschichte weiter erzählen, die auch vom Busch einmal gelesen habe, beim Pfarrer Busch. Und zwar, da ist jemand verunglückt. Ein Amseln. Die meisten kennen diese Geschichte. Und der ist im Krankenhaus gelegen und der war dann querschnittgelähmt. Und der Busch, Wilhelm Busch, ist ihn besuchen gegangen und die haben ihn beschimpft, du Schwarzdrossel. Weil halt, was sagt Gott dazu? Und es war halt keine gute Stimmung. Und nach einiger Zeit ist dieser dann wirklich zu ihm oder in den Gottesdienst oder in die Bibelstunde gekommen und ist gläubig geworden. Und dessen Leben hat sich geändert. Und vor seinem Tod hat er noch einmal mit ihm gesprochen. Und wisst ihr, was der gesagt hat? Wenn ich in der Ewigkeit vor dem Thron Gottes stehe, will ich vor ihm niederfallen und ihm danken, dass er mir die Wirbelsäule gebrochen hat. Es ist besser gelähmt, Jesus zu gehören und ein Kind Gottes zu sein, als mit zwei gesunden Beinen in die Hölle zu springen. Ein Wahnsinn. Könnte ich das sagen? Ist eine spezielle Bedeutung für was ist gut, was ist besser. Oder auch das, dass Gott seinen Sohn damals in diese unwirtliche Zeit geschickt hat. Heutzutage wäre es ja viel bequemer, oder? Mit dem klimatisierten Auto herumfahren, mit den Massenmedien, das wäre doch viel, da könnte er viel mehr Leute erreichen. Aber trotzdem hat Gott einen anderen Plan gehabt. Als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Gott ließ seinen Sohn aus Liebe zu dir und mir am Kreuz sterben. Wem dient es? Dient es ihm oder dient es mir? Wie gesagt, ich kann die Frage ehrlich gesagt nach Leid nicht beantworten. Das Einzige, was ist, ein Leid ohne Gott ist komplett sinnlos. Weil dann ist es egal. Aber gut heißt jetzt nicht automatisch, dass uns Leid widerfahren wird. Das ist Gottes Plan, was dem Einzelnen, was beim Einzelnen passiert. Aber wir sollen einfach auf Gott schauen. Sein Maßstab soll immer mehr unser Maßstab werden. Wir verstehen dafür nicht. Versuchen uns nach ihm auszurichten. Da gibt es ja auch die Geschichte, wo die Jünger mit dem Herrn Jesus unterwegs waren und da ist er. Ist das der Gelähmte oder der Blindgeborene? Wo sie dann fragen, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern, dass ihm das passiert? Und da sagt ihnen Jesus, der Herr Jesus, eine interessante Lektion. Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern dass die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Gott will mit jedem von uns einen Psalm schreiben. Und ich weiß nicht, wie Gottes Plan für dich ausschaut, aber Gott weiß es. Und er kann Angenehmes und Unangenehmes beinhalten. Aber es dient dir zum Guten, so steht es da drinnen. Bist du ein Kind Gottes? Ja. Dann trifft es auf dich zu. Das Gute orientiert sich an Gott und alles steht unter seinem Plan, vor langer Zeit erdacht. Aber doch möchte ich hier da jetzt ein Aber aussprechen, vielleicht nur deshalb, weil ich in Deutschlandsberg wohne. Aus einer persönlichen Geschichte vielleicht heraus. Wir haben den Geist, der hat die Liebe in unser Herz, also dadurch ist die Liebe in unsere Herzen. Und manchmal schränkt man den Geist ein. Wir hören nicht auf ihn. Manchmal wollen wir ihm diktieren, was er tun soll, wie das alles ablaufen soll. Aber eins ist klar. Er würde nie etwas Sündhaftes tun. Dann stellt sich die Frage, was passiert, wenn ich sündige? Wir haben ja einen eigenen Willen. Oder ich kann mir dafür entscheiden, ob ich dies oder jenes tue. Im Alten Testament, der Jakob, um den Segen zu kriegen, lügt er seinen Vater an. Oder aus die Richter gibt es ein paar Beispiele, das waren ja so Bartel, würde ich sagen, die verhalten sich auch nicht gut. Und trotzdem passiert eines, Gott erfüllt trotzdem seinen Plan, trotz der Sünden der Menschen. Man sagt es so schön, Gott kann auf krummen Wegen gerade Geschichte schreiben. Aber wir sind errettet von der Sünde. Gott schreibt trotzdem seinen Plan, aber wir müssen uns einfach bewusst sein, Sünde bewirkt auch immer Zerstörung. Das ist nichts Konstruktives. Beispiel David mit seinem Ehebruch. Meine Sünden möchte ich jetzt nicht aufführen, weil das ist mir zu peinlich. Aber es ist so, wenn du erkannt hast, was Gott will, dann ist es eigentlich nur sinnvoll, das zu tun, was Gott meint, das richtig ist. Was andere ist eigentlich ein Blödsinn, oder? Wenn ich in eine neue Firma wechsle, werde ich nicht mehr das tun, was die alte Firma verlangt. Weil da sagt der neue Chef. Mit unseren sündigen Taten verursachen wir viel Leid und das ist nicht das, was Gott will, sondern wir sollen uns bemühen, dem Guten nachzujagen. Aber wie gesagt, wenn ich sündige, ich fall da nicht raus. Gott wird trotzdem seinen Plan zu Ende bringen. Es kann passieren, dass er uns erzieht. Und wie wir in Korinther lesen, kann die Erziehung sogar bis zum Tod gehen. Das ist nichts Angenehmes. Wenn dir das jetzt schreckt, dann ist es immer gut. Nicht deshalb, weil ich Angst verbreiten will, denn es ist die Spannung da, in der wir jeden Tag leben. Und wir können damit zum Herrn Jesus gehen und einfach die Sünden bekennen. Warum spreche ich da so drüber? Weil es gibt ja heutzutage auch, ich bezeichne es mal in diesen esoterischen Kreisen, die Aussage, es ist eh alles gut, es ist eh alles richtig. Und es hat eine Zeit gegeben in Deutsch-Landsberg, die Kinder waren klein, unsere Ehe war ehrlich gesagt nicht so das wunderbare Gelbe damals vom Ei, durch Stress und dergleichen. Und da waren halt auch so, da gibt's, in Deutsch-Landsberg gibt es viele esoterische Richtungen. Und was mir dann aufgefallen ist, dass von denen, die ähnliche Probleme gehabt haben, viele Ehen auseinandergegangen sind. Und der Spruch war nicht, ach, das ist eigentlich was Falsches, das steht eigentlich dem Plan Gottes entgegen, sondern, na, das ist passt schon, das ist schon richtig. Die Leute haben sich weiterentwickelt, das passt schon für jeden gut. Also wir müssen da aufpassen, dass nicht das, was wir da als gut empfinden, dass wir das mit Gottes Gut verwechseln. Und manchmal kommt es mir vor, dass heutzutage Gott so fern ist und als ob Gott schon sagt, ja, ihr Menschen, macht es nur selbst. Eine Geschichte möchte ich noch bringen, ihr kennt sicher alle die Geschichte vom Josef in Ägypten, der wirklich von seinen Brüdern verkauft worden ist. Die Brüder haben den Vater angelogen. Und nach 22 Jahren erfüllen sie seine Träume. Was sich der Josef in der Zwischenzeit gedacht hat, möchte ich nicht wissen. 22 Jahre. Wer von euch ist länger als 22 Jahre gläubig? Was hat man da schon alles erlebt? Und da kommen seine Brüder zu ihm und verneigen sie vor ihm. Und da erfüllt sie sein Traum. Diese Gabe hat er gehabt. Aber er hat damals durch das Gefängnis und das Ganze alles durchmüssen. Wir haben übrigens auch relativ viel. Wir wissen von Gottes Plan sehr viel. Das steht in der Bibel. Also wir sind da gegenüber Josef nicht so benachteiligt. Und dann ist der Vater gestorben vom Josef. Und da haben die Brüder es doch wieder ein bisschen mit der Angst zu tun gekriegt, oder? Was ist jetzt, wenn jetzt der Josef sagt, jetzt ist der Vater, das ist ja oft so in Familien, oder? Jetzt sind die Eltern weg und jetzt spielt sie es ab. Jetzt bin ich der neue Chef, jetzt spielt sie es ab. Was passiert dann? Jedenfalls sind die Brüder dann, haben sie zuerst eine Nachricht schicken lassen zum Josef. Und da sagen sie, darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns, wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Sie appellieren an Gott, auch sehr geschickt. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten, wir sind deine Diener. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Was er beschlossen hat, das steht fest. Ihr wolltet mir Böses tun. Aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. 22 Jahre mit dem Bewusstsein für die Brüder verkauft zu sein und dann die Erkenntnis zu wissen, ihr habt es gelogen, ihr habt es mir verkauft, aber Gott hat Gutes draus gemacht. Dieser Gott, der da so arbeitet, glaubst du nicht auch, dass der bei dir das Gute vorhat? Traust du Gott das zu? Überlege mal still in deinem Herzen, traust du Gott das zu? Gott ist beständig, Gott liebt dich und du bist Teil seines Plans und er wird es zum Guten führen, bis zum Tag Christi. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Also auch dir. Amen. Noch kurz beten. Ewiger und allmächtiger Gott, hilf uns diese Wochen wirklich, deinem Wort zu vertrauen, dir zu vertrauen, dass uns alles zum Guten dient. Herr, hilf uns aber auch zu erkennen, was du mit gut meinst, Herr. Und hilf uns auch, Nein zu sagen zu falschen Dingen, zu falschen Entscheidungen. Hilf uns, Ja zu sagen, wenn das Gute für uns oft unangenehm ist. Leit du uns durch diese Woche, Herr. Nicht um unseretwillen, Herr, wir können dir nichts bringen. Deine Größe wird nicht größer, wenn wir versuchen, da einfach perfekt zu leben. Nicht um deinetwillen, Herr, sondern deshalb, weil du es uns zugesagt hast. Auf diese Zusage dürfen wir einfach bauen und hilf uns, das zu glauben, darauf zu vertrauen und so einen Schritt nach dem anderen zu setzen. Segne noch alle Leute auf dem Nachhauseweg und segne diesen Sonntag und die kommende Woche. Amen.